Vis-à-vis.
Ich freue mich, übers Sprechen sprechen zu können mit Professor Sendelmeier. Schön, dass Sie da sind.
Danke, gleichfalls.
Wir sehen uns nicht. Sie sind mir zugeschaltet aus einem Studio in Bonn. Ich sitze hier in Berlin und gucke nur auf die Studiouhr. Mögen Sie das, einfach so der Stimme zuzuhören, ohne abgelenkt zu sein vom Aussehen, von Gestik, Mimik?
Ja, sogar sehr. Weil man sich dann konzentriert auf die Stimme, die ja so viel Information enthält. Oft wird man ja im Alltag, auch heutzutage durch die Dominanz der audiovisuellen Medien, abgelenkt durch das äußere Erscheinungsbild von Menschen. Und das führt dann oft zu oberflächlichen Einschätzungen. Und die Stimme enthält viel mehr Informationen als das Gesicht etwa. Und insofern ist es ganz schön, wenn man sich nur hört, dann konzentriert man sich wirklich auf die Stimme und die Sprechweise eines Menschen und kann daraus eine ganze Menge über den Menschen ableiten, der da gerade spricht.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich mich für dieses Interview entschieden habe, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt sprichst du mit jemandem, der dir ganz genau zuhört. Und die Stimme ist ja unser Werkzeug hier im Radio. Und dann habe ich das erste Mal mit Ihnen telefoniert und hörte so ein rollendes R.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ach, so schlimm ist es gar nicht, mit jemandem zu reden, der sich nur mit der Stimme beschäftigt.
Ja.
Sie haben einen Dialekt.
Ja, einen leichten Akzent. Also das rollende R kann ich bewusst auch abstellen. Ich kann auch das Zäpfchen R sprechen. Ich kann beide Rs, die im deutschen Sprachraum verbreitet sind, etwa gleichermaßen gut realisieren. Ich habe mich für das rollende R dann entschieden im Alltagsgebrauch, nachdem ich 3 Jahre lang in der Audiologie der HNO-Universitätskliniken in Bonn und Köln gearbeitet habe und meine Habilitationsschrift über die Sprachverarbeitung bei pathologischem Gehör verfasst habe. Und ich habe festgestellt im Umgang mit Hörgeschädigten, dass die dankbar sind, wenn man das gerollte R, das Zungenspitzen-R spricht, weil es viel deutlicher ist.
Eine bewusste Entscheidung. Wenn Sie jemandem zuhören, Sie haben gesagt, die Stimme verrät so viel über uns. Reichen Ihnen so ein paar Worte und Sie können schon mal kurz was umreißen und sagen, schätze ich so und so ein?
Ja, jetzt habe ich zwar nicht mein analytisches Gehör im Augenblick eingeschaltet, um darauf zu achten. Ich habe erstmal mit Ihnen jetzt normal gesprochen und versucht, den Inhalt aus Ihren Worten zu entnehmen. Aber nebenbei ist bei mir natürlich immer ein halbes Ohr für die Besonderheiten der Sprechweise und der Stimme eingeschaltet. Was man natürlich sofort erkennt, ist das Geschlecht. Das ist gar keine Frage. In den allermeisten Fällen ist das ganz schnell eindeutig. Das Alter kann man ableiten bis zu einem gewissen Grad. Bei Frauen gerade die hormonelle Veränderung in den Wechseljahren hat die stattgefunden, denn danach sinken Frauenstimmen deutlich ab. Was kann man noch feststellen? Ja, sehr viel über die Stimmungen, emotionalen Zustand, in dem sich ein Mensch gerade befindet und natürlich auch die überdauernden Persönlichkeitsmerkmale. Jetzt sind Sie natürlich gerade bemüht, möglichst neutral zu sprechen und geben dann vielleicht nicht ganz so viel Preis. Aber ich denke schon, dass Sie eher ein etwas extrovertierterer Mensch sind. Ich glaube, dass Sie wenig neurotisch sind, also emotional relativ stabil. Solche Dinge, denke ich, kann man schon auch jetzt nach diesen kurzen Beispielen, die ich ja nur so nebenbei beachtet habe, raushören.
Mein Techniker lächelt zustimmend. Mit dem arbeite ich nämlich viel zusammen, auch unter Stress und Druck. Und er hat gesagt, ja, stimmt ungefähr. Warum?
In der Tat, alle Menschen können die jeweiligen momentan Emotionen einer sprechenden Person sehr schnell und zuverlässig erkennen. Das handelt sich dabei vor allen Dingen um die Basisemotionen, Freude, Trauer, Ärger und Angst. Auf die hat man sich weltweit in der Emotionspsychologie geeinigt und können eben auch aus der Stimme und der Sprechweise so zuverlässig erkannt werden. Und das hat im Alltag ja auch durchaus Vorteile. Wir können uns dann einstellen auf die Person, wenn jemand traurig spricht. Gehe ich ja mit dieser Person anders um, als wenn sie ärgerlich aggressiv spricht.
Bei Freude werde ich ja meistens höher in meiner Stimme. Ne? Traurig bin ich so ein bisschen gedämpfter.
Da werden sie tiefer, da monotonisieren sie auch die Satzmelodie. Trauer ist die einzige Basisemotion, bei der die mittlere Stimmlage gegenüber der neutralen Sprechweise abgesenkt wird und gleichzeitig monotonisiert. Es treten kaum noch Betonungen auf. Es treten leichte Laryngalisierungen auf, so Knarranteile, so ah. Knarranteile sind dann auch in der Stimme gehäuft anzutreffen. Während bei den anderen Emotionen geht die Stimme immer nach oben, aber nicht in gleicher Weise. Bei Freude, wie Sie schon sagten, kommt hinzu, dass wir ein starkes Auf und Ab haben in der Satzmelodie. Bei Angst etwa geht die Stimme zwar auch nach oben, aber sie wird gleichzeitig monotonisiert.
Ah.
Und am Satzende, ganz interessant bei Angst, bleiben wir mit der Stimme oben oder steigen sogar noch leicht an, während wir sonst bei Aussagesätzen immer am Ende nach unten gehen.
Also wenn man Angst hat und dann sagt, fass mich nicht an, dann bleibt man oben, klar, tatsächlich. Ja. Warum ist das so? Warum ist da so ein enger Zusammenhang zwischen unseren emotionalen Zuständen und der Stimme? Was passiert da?
Naja, das liegt auch am allgemeinen Muskeltonus, der sich ja verändert in den verschiedenen Zuständen. Und auch das vegetative Nervensystem spielt da mit rein. Also bei Angst zum Beispiel, der Mund wird plötzlich trocken. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie in einer Situation sprechen vor vielen Menschen, vor 1000 Menschen, dann das erzeugt normalerweise Angst bei den allermeisten Sprechern. Und plötzlich kriegen Sie einen trockenen Mund, weil die Speichelsekretion in diesem Zustand verringert wird. Das ist übrigens auch der Grund, warum an einem Rednerpult bei einer gut organisierten Tagung oder im Bundestag immer ein Glas Wasser steht.
Ja.
Alle, die da hingehen an das Rednerpult, geraten in Stress. Das ist eine typische Situation, die Angst auslöst und plötzlich hat man den ganz trockenen Mund. Dann trinkt man einen Schluck Wasser und dann flutschen die Artikulationsorgane, allen voran die Zunge als den wichtigsten Artikulator. Die wird sonst, wenn der Mundstaub trocken ist, kann die nicht so schnell ihre feinmotorischen Aktivitäten ausführen.
Die wird dick und schwer. Die liegt dann da.
Ja, und auch stumpf.
Und stumpf, ja. Schon während wir jetzt darüber reden, merkt man, welches Universum sich da auftut. Was prägt denn mehr, wenn ich jemandem gegenüberstehe? Die Stimme oder das Aussehen?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Wir haben gerade in einer anderen Doktorarbeit, meine Doktorandin Frau Hacker ist gerade fertig geworden mit ihrer Doktorarbeit und die hat untersucht die Wirkung von Stimme und Gesicht im Vergleich im Hinblick auf Attraktivität, auf Sympathie und die 5 Hauptdimensionen der Persönlichkeit, so wie man sie mit dem Big Five-Modell erfassen kann. Bei der Einstufung der Attraktivität war das Gesicht etwa doppelt so wichtig wie die Stimme. Aber wenn es um die Sympathie ging, war es genau umgekehrt. Da war für die Beurteiler die Stimme etwa doppelt so wichtig wie das Gesicht. Und bei den Persönlichkeitsmerkmalen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit, war sogar die Stimme 3 bis 4-mal so wichtig wie das Gesicht.
Oh.
Ja, es sind ja alles Big Five-Dimensionen, Hauptdimensionen der Persönlichkeitsstruktur, neben Neurotizismus und Extraversion, Offenheit für Neues, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit, das sind die Big Five. Man kann nicht einfach sagen, Gesicht ist immer wichtiger oder Stimme ist immer wichtiger, je nachdem, welche Facette in der Bewertung im Vordergrund steht. Ist es mal das Gesicht, eben eindeutig bei der Attraktivität, aber wenn es um die, ich sage mal, inneren Werte geht, dann dominieren ganz klar stimmliche und sprecherische Eigenschaften.
Und das kann ich auch nicht verstellen, nein?
Ein bisschen schon, wir können es versuchen, wir machen es auch hin und wieder im Alltag, aber je besser wir einen Menschen kennen, desto eher durchschauen wir das. Also sehr gute Schauspieler können das. Sonst würden wir uns keinen Film mehr anschauen, wenn die dazu nicht in der Lage wären. Aber die allermeisten Menschen sind keine sehr guten Schauspieler. Sodass es eben auch eine zuverlässige Quelle ist, wie die Menschen tatsächlich drauf sind, egal was sie uns gerade mit dem Inhalt vormachen. Man kann mit Worten sehr leicht lügen, mit der Stimme geht es nicht so leicht.
Wenn wir uns dieses Stimmenuniversum anhören und darüber reden, was ich faszinierend finde, was natürlich naheliegend ist, wenn man beim Radio arbeitet, dann fällt einem natürlich auch ein, KI. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die synchron macht und die sagt, ihr ist letztens ihre Stimme in KI vorgespielt worden und sie ist fast vom Stuhl gefallen, weil es so authentisch war. Also was droht uns da noch? Was geht davon vielleicht verloren?
Ja, in der Tat ist man jetzt inzwischen in der Lage, mit KI-Systemen so weit herzustellen, dass sie vom Original eigentlich nicht mehr zu unterscheiden sind. Muss man einfach erstmal akzeptieren. Das stellt vor allen Dingen auch die Sprechererkenner beim BKA und den Landeskriminalämtern vor große Probleme. Ansonsten würde ich das etwas gelassener sehen. Ich glaube nicht, dass so einfach Synchronstimmen ersetzt werden. Also für eine reine Vorleseautomation bei einem Navi-Gerät und so weiter, dafür taugt das schon ganz gut. Aber wenn Sie wirklich auch die Charakterrolle rüberbringen wollen, denken Sie an so typische raue Männerstimmen, etwa Christian Brückner, einer der beliebtesten Synchronsprecher, der Robert De Niro jahrzehntelang synchronisiert hat. Da fließt ja was ganz Individuelles ein. Das könnte man natürlich auch trainieren, indem man jetzt Sprachmaterial von Brückner benutzt, um die KI zu trainieren. Aber das muss eben für bestimmte Rollen dann auch tatsächlich erstmal in der Trainingsphase durchgeführt werden.
Also das heißt, Ihr Arbeitsfeld bleibt bestehen auf
also
lange
das sowieso,
Sicht?
Das, ja, das ist ja davon völlig unberührt. Ja. Es geht ja um das Wirkungsgefüge all dieser Faktoren in der Alltagskommunikation. Und ja, dass wir uns jetzt unterhalten und dabei solche Dinge ablaufen oder jeder tagtäglich mündlich kommuniziert, das bleibt ja unverändert, die menschliche Kommunikation Nummer eins, daran ändert sich ja nichts. Dass Sie mit Ihrem Kollegen gleich reden und merken, ob der ärgerlich oder traurig ist, diese Essenz bleibt ja, ob es KI gibt oder nicht. Also wir brauchen ja für uns in der alltäglichen Begegnung, in der zwischenmenschlichen Kommunikation weiterhin diese ganzen Möglichkeiten der Informationsverarbeitung für uns, um adäquat auf unsere Kommunikationspartner zu reagieren.
Also die Kraft der Stimme, und das fasziniert Sie auch immer
enorm,
wieder.
Ja, die ist enorm. Ja. Und wenn Sie als vielleicht Konsequenz daraus, wenn Ihnen wirklich an dem Menschen etwas liegt, dann rufen Sie besser an.
Ein Plädoyer fürs Miteinanderreden. Vielen Dank, Professor Sendelmeier.
Gerne, ich danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.